Das war schon die Einstimmung auf die Pfingstwoche, die vor uns liegt. Ich bete noch einmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir die Gemeinde haben, dass wir die Bibel haben und dass wir deinen Heiligen Geist haben hier für uns. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir bereit sind, das auch zu hören und an uns ranzulassen. Das ist heute ein herausfordernder Text und ich möchte dich darum bitten, dass wir das richtig verstehen können und auch zulassen können. Amen. Ich habe das schon gesagt, heute ist ein Bibeltext, den würde man nicht gebrauchen, um eine Werbekampagne zu schalten für den christlichen Glauben. Da würde dieser Text rausfallen, aber er ist dran, so in den Perikopenvorschlägen, also ein Sinnabschnitt, vorgeschlagen wird also in vielen, vielen Kirchen heute gepredigt zu diesem Text. Da habe ich mich angeschlossen. Wollte ich zuerst nicht, aber habe ich dann doch gemacht. Also seid gespannt, was kommt. Der Titel, Zurück in die Zukunft, heute vor 30 Jahren, nicht heute, also vor 30 Jahren kam dieser Film das erste Mal ins Kino und ich habe ihn dort gesehen, im Kino, Zurück in die Zukunft. Und das war natürlich ein bombastischer Erfolg damals und die Idee ist eigentlich ganz einfach und wurde in vielen anderen Filmen ja auch schon umgesetzt. Es gibt ein Mittel, mit dem man in eine andere Zeit reisen kann. Es wurde wahrscheinlich vorher noch niemals so spektakulär umgesetzt wie bei diesem Film Zurück in die Zukunft. Da gab es kein schnelles Auto, mit dem man dann in die Vergangenheit reisen konnte, sondern irgendwelche komischen Geräte. Jetzt also so ganz spektakulär in diesem Film. Und das ist natürlich schon auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Er reist in die Vergangenheit und trifft seine Eltern zum Beispiel wieder. Als Menschen in seinem Alter. Da war er ja noch gar nicht geboren. Ich habe mir überlegt, als ich das so aufgeschrieben habe, wenn wir so ein Gerät jetzt alle vor uns hätten. So schön wie so eine alte Casio-Uhr, wo man was einstellen kann. Welches Datum würdet ihr denn eintippen? Was wäre denn euer Wunschdatum, wo ihr mal zurückreisen würdet? Vielleicht auch in die Teenagerzeit eurer Eltern oder lieber nicht? Oder vielleicht 100 Jahre zurück? 70 will wahrscheinlich keiner zurück. Oder vielleicht zu Zeiten von Martin Luther? Spannend. Oder, ich habe es gewusst, oder? Alle haben wahrscheinlich 30 nach Christi Geburt, oder? So, zu Zeiten von Jesus. Das Problem bei dieser Zeitmaschine war, dass man in der Zeit reisen konnte, aber nicht den Ort wechseln. Das heißt, 30 nach Christi, dann wären wir im alten Germanien. Da wäre ich nicht so gerne gewesen zu Zeiten von Jesu. Also von daher trifft das wohl wahrscheinlich nicht so zu. Dieser Film, der wird ja ein bisschen komplizierter. Es gab dann ja auch noch irgendwie zig Folgen danach. Aber er merkt an einer Stelle, wenn ich die Vergangenheit verändere, dann gibt es ein Problem in der Zukunft. Zum Beispiel, als seine Mutter sich in ihn verliebt und er beginnt sich irgendwie so aufzulösen, so halb. Komplikationen noch und nöcher. Ich will diesen Film ja jetzt hier nicht erzählen, aber man kann sich das ja vorstellen. Das ist ein ganz witziger Gedanke, finde ich, sich das so reinzudenken. Aber eigentlich ist das ja ohne Wert, oder? Also ist ja eigentlich völlig belanglos. Für uns ist ein Film, eine Filmidee, die es auch schon ziemlich häufig gab. Ich habe das als Predigttext oder Titel gewählt, weil ich glaube, dass das auch für Menschen, die an Christus interessiert sind oder mit Christus leben oder auch für eine Gemeinde wichtig ist, ab und zu mal anzuhalten, so im Zeitfluss mal einfach Stopp zu sagen und dann zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Einmal so, manchmal verliert man das ja aus dem Blick, man fährt und läuft und lebt. Und man weiß gar nicht mehr, wo steht man eigentlich? Stehe ich da, wo ich stehen wollte? Oder bin ich vielleicht an einem Ort, wo ich gar nicht sein wollte? Liege ich weit hinter meinen Erwartungen zurück oder bin ich sowieso auf einer ganz anderen Spur, als ich eigentlich wollte? Egal wie das ausfällt, es ist vollkommen logisch. Das Ergebnis unseres jetzigen Standortes ist das Ergebnis der Vergangenheit, der Entscheidungen der Vergangenheit. Alles, was hinter uns war, ist dafür verantwortlich, für das, wo ich heute bin. Das ist ja nicht so schwer zu begreifen, das muss ich nicht erklären. Bevor irgendjemand Angst bekommt, ich würde jetzt eine früher war alles besser Predigt halten. Nein, obwohl ich einen schönen Satz kenne, den ich unbedingt unterbringen möchte. Es gibt nämlich noch eine Steigerung dazu, der lautet, früher war alles besser, sogar die Zukunft. Das ist jetzt zum Mitdenken, okay. Ich glaube, dass es unerlässlich für eine Gemeinde ist, immer mal wieder zurückzuschauen und zu gucken, wo ging es eigentlich los. Und darum soll es heute gehen. Letzte Woche hatten wir Himmelfahrt, haben wir an einem Feiertag genossen. Vielleicht haben wir gar nicht so viel an Himmelfahrt gedacht. Aber ich habe das nochmal gelesen in der Bibel. Und dabei bin ich auf den letzten Satz eines berühmten Menschen gestoßen, Jesus. Den letzten Satz, den Jesus hier als Mensch auf der Erde gesprochen hat. Der letzte Satz von Jesus lautet, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Jesus spricht hier von Pfingsten, also in einer Woche, und er spricht von uns. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Kein Konjunktiv, kein, dann werdet ihr vielleicht oder Umständen, da würdet ihr meine Zeugen, wenn oder sowas, sondern dort steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Zeugen sind ja Menschen, die berichten können, was sie gesehen, was sie gehört haben, was sie miterlebt haben. Dann werden wir die Zeugen von Christus sein. Dann sind wir die Zeugen von Christus oder wir sind keine Christen. So ausschließlich wird das hier gesagt. Sind wir Zeugen von Christus? Ist das das, was euch einfällt, wenn ihr so über euch und euren Glauben nachdenkt? Ja, also das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ich bin ja ein Zeuge von Christus. Ist bei mir nicht so. Ich gestehe das ganz offen. Erzählen wir den Menschen von dem Jesus, den wir erlebt haben? Ist das so ein Thema, das zu uns gehört? Wenn Menschen uns kennenlernen, das, was wir glauben, was wir verstanden haben, was wir gelesen haben, was wir gehört haben, das werden nicht alle gut finden. Es wird normalerweise so sein, dass wenn wir da von irgendwo erzählen, dass die Menschen nicht wie so ein Schwamm darauf gewartet haben, das endlich aufzusaugen. Oh, endlich erzählst du mir, was mit Jesus da so vor sich ging. Ist nicht so. Paulus hat das mal so formuliert, dass er sagt, für die Menschen, die das nicht glauben, ist das eine Dummheit, was du vom Kreuz erzählst. Älteren Übersetzung, Torheit. Neuere, Dummheit. Eine Dummheit. Die Botschaft vom Kreuz ist für Leute, die das nicht glauben, eine Dummheit. Das heißt, man erahnt schon, dass das nicht so ist, dass alle darauf warten, das endlich zu hören. Paulus weiß, wovon er spricht. Er hat das nur erlebt, weil er wirklich auch Zeuge war, auch Zeuge von Christus sein wollte. Und irgendwann stirbt er sogar dafür, dass er nicht gesagt hat, na, ich würde es mal einschränken. Er hat gesagt, da gibt es nichts dran zu verändern. Andere Jünger, Freunde von Jesus werden hingerichtet, weil sie nicht aufhören, als Zeuge von Jesus aufzutreten. Die erste Christenverfolgung, die tritt bereits ein, da ist das Neue Testament noch nicht mal fertig geschrieben. Da werden die ersten Christen schon verfolgt, weil sie nicht aufhören, als Zeugen von Jesus aufzutreten. 100 Jahre vor Luther wurde Jan Hus hingerichtet, weil er nicht aufgehört hat, von Jesus zu erzählen, sein Zeugnis einzuschränken. Jan Hus war Leiter der Theologischen Fakultät in Prag, damals die höchste Wissenschaft. Das war nicht irgendwer. 100 Jahre sagt Luther fast genau dasselbe und kommt an den Punkt, diese berühmten Worte, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ich werde mein Zeugnis nicht verändern. Mit der Gewissheit, dass er zum Tode verurteilt wird oder vogelfrei wird. Hat ihn nicht sein Zeugnis verändern lassen. Mit List und Unterstützung entgeht er der Ermordung. Bis heute werden Menschen wegen ihres christlichen Glaubens, ihres Zeugnisses für Christus hingerichtet, verfolgt. Und wenn man das alles, das könnte man noch endlos ausdehnen, wenn man das alles zusammenfasst, dann muss man feststellen, Nachfolge ist eine gefährliche Sache. Äußerst gefährlich, Christus nachzufolgen. Ist euch dieser Gedanke schon mal in den Kopf gekommen? Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, nicken gerade. Das finde ich bezeichnend. Okay, jetzt sage ich mal zu den Deutschen. Ist uns das schon mal in den Sinn gekommen? Das passt ja auch nicht so richtig in unsere Glaubensvorstellung, oder? Also wir mögen das lieber, wir würden vielleicht nicht so ein Wohlstandsevangelium unterstützen oder bejahen, aber so latent ist das auch in uns drin. Naja, die müssen nur richtig glauben, dann wird es ihnen auch schon gut gehen. Wir müssen nur richtig glauben, dann bekommen wir ja auch. Haben denn die Leute, von denen ich eben erzählt habe, nicht richtig geglaubt? Wer will denn hingehen und über die ein Urteil sprechen und sagen, also ihr habt mal nicht richtig geglaubt, sonst wäre das ja nicht passiert. Und heute, wir leben ja in der postmodernen Gesellschaft, vielleicht sogar schon noch weiter, und in unserer Gesellschaft ist alles möglich. Toleranz ist eins der wichtigsten Werte, die wir überhaupt haben. Aber was es nicht gibt, keine Toleranz, wenn jemand einen Absolutheitsanspruch stellt. Null Toleranz. Dein Weg ist ein Weg, aber ganz sicherlich nicht der Weg. Und christliche Gesellschaft, unser christliches Abendland bedrängt bezeugende Christen. Werte werden entwertet. Damit ich hier nicht falsch verstanden werde, mir ist das schon ein ganz großes Anliegen, dass wir immer wieder danach streben und versuchen herauszufinden, was die Bibel uns heute zu sagen hat und versuchen, das richtig zu verstehen. Aber wenn wir anfangen, Christus aus dem Zentrum herauszunehmen, dann verlieren wir alles. Die Gemeinde von Jesus muss sich immer verändern. Aber niemals ohne Christus. Sie muss sich immer verändern, weil es darum geht, für die Menschen da zu sein, die heute leben. Die hat sich auch verändert, die Gesellschaft hat sich verändert. Und deshalb müssen wir uns darum bemühen, auch heute gehört zu werden und verstanden zu werden. Das Problem ist, es gibt keine Veränderung ohne Opfer. Es gibt keine Veränderung ohne Opfer. Heute Morgen im Auto sagte mir noch meine Tochter, dass sie das doof findet mit den zwei Gottesdiensten. Das ist ein Opfer, das sie bringen muss. Sie wird ja noch nicht mal gefragt. Genau hier setzt der Predigttext an. Keine Veränderung ohne Opfer. Und jetzt überlegt euch mal, wie Christus eine Werbekampagne startet. Werdet Nachfolger von Jesus. Und dann lese ich diesen Text vor. Jesus Christus spricht: Wenn ich beim Vater bin, werde ich euch den Fürsprecher schicken. Das ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt. Wenn er kommt, wird er als Zeuge für mich auftreten. Auch ihr werdet als Zeugen für mich auftreten, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich euch gesagt, damit euch niemand von mir abbringen kann. Sie werden euch aus der jüdischen Gemeinde ausschließen. Ja, es kommt die Stunde, dann wird jeder, der euch tötet, meinen, dass er Gott damit einen Dienst erweist. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Ich habe euch das jetzt schon gesagt. Wenn die Stunde kommt, werdet ihr euch daran erinnern, dass ich es euch angekündigt habe. Nicht gerade erbauend, oder? Nicht gerade ermutigend. Also wenn es dann soweit kommt, dass ihr umgebracht werdet, dann könnt ihr euch daran erinnern, ich habe es gesagt. Oh, das ist ja hilfreich. Mein erster von zwei Punkten lautet Jesus und das Zeugnis seiner Zeugen. Ich möchte etwas bekennen vor euch. Und zwar neige ich zum Klugscheißertum. Es tut mir leid. Ich würde es gerne ändern und ich glaube auch, dass es besser geworden ist. Aber ich kann zum Beispiel solche Situationen eigentlich ganz schlecht aushalten, in denen ich Sachen besser weiß, und die Leute machen es anders. Einfach nur daneben stehen, oh, ein Beispiel. Ich habe einmal gesehen, wie eine Person, in dem Fall war es eine Frau, ich heute Morgen auch schon betont. Ne? Ersten Gottesdienst. Also, eine Person mit einem Kind und die wollten einen Drachen steigen lassen auf einer Wiese. Ich habe das gesehen. Es war auch ordentlich Winter, es hat aber nicht funktioniert, weil sie einen entscheidenden Fehler gemacht haben. Sie standen mit dem Wind. Wie soll das denn gehen? Und das Kind war natürlich todtraurig, das klappte nicht, komisch. Ein kleiner Hinweis meinerseits hat die Sache verbessert. Ich konnte das nicht aushalten zu sehen, wie katastrophal das funktioniert, also gar nicht funktionierte. Also bin ich hingegangen und habe gesagt, Drachen steigen immer nur gegen den Wind. Sie müssen sich umdrehen, Plätze tauschen, dann wird das uns schwuppdiwupp, hat geklappt. Ich habe mich gut gefühlt wie ein Pfadfinder, wunderbar. Als ich das eben von den Märtyrern erzählt habe, ich weiß nicht, ob euch das durch den Kopf gegangen ist, warum lässt Gott das denn zu? Das sind Leute, die haben ein Bombenzeugnis und Mut und stehen für ihren Glauben ein und die werden umgebracht. Paulus, Kopf ab? Nee, Johannes, Kopf ab, der war's. Warum lässt Gott das geschehen? Keine Ahnung, Fakt ist auf jeden Fall, dass durch dieses Glaubenszeugnis dieser Menschen, die stehen geblieben sind, andere Menschen in ihrem Glauben ermutigt wurden, andere Menschen zum Glauben gekommen sind, weil sie gesagt haben, wenn die bereit sind dafür zu sterben, dann muss da etwas dran sein. Ohne diese Märtyrer gäbe es manche Erweckung vielleicht gar nicht, wo Menschen zuhauf zum Glauben gekommen sind. Ohne Christenverfolgung hätten sich das Christentum gar nicht so schnell ausgebreitet. Das ist nachweisbar. Dieses Glaubenszeugnis dieser Menschen war nur deshalb so stark, weil es zu 100% authentisch war. Es gab keine Differenzen. 100% das, was sie gesagt haben, zu 100% das, was sie gelebt haben, das passte genau überein. Das überzeugt immer. Ich habe das noch nie erlebt, dass irgendwo ein Mensch gesagt hat, ich möchte mein Leben mit Jesus leben, weil mir jemand gesagt habe, es könnte sein, dass wenn Jesus tatsächlich gelebt hätte und gestorben wäre und auferstanden wäre, dass das für dich heute noch gelten würde. Ich habe noch nie gehört, dass ein Konjunktiv überzeugt hat. Oder nur Worte. Das Zeugnis von Jesus war so stark, weil er geredet und gehandelt hat. Gestorben, damit alles, was uns von Gott trennt, vergeben werden kann. Und auferstanden, damit der Weg zu Gott wirklich frei ist. Er hat das immer zu 100% gelebt. Überlebt auch in dem Fall. Vergangene Woche habe ich ein Gespräch geführt und da hat mir jemand gesagt, aber was soll ich denn erzählen? Ich erlebe nichts mit Jesus. Das ist die Sprachlosigkeit der Jünger Jesu, der Nachfolger Jesu. Und warum? Vielleicht, weil wir gar keinen Gegenwind mehr spüren, weil wir uns in den Wind gedreht haben. Der Gedanke, dass der Absolutheitsanspruch von Jesus vielleicht doch nicht so absolut gemeint ist, ist so ein Zeichen dafür. Man hört es an allen Ecken und Kanten, naja, Jesus ist vielleicht ja auch nur ein Weg, nicht der Weg. Das darf man nicht zu wörtlich nehmen. Überhaupt Jesus, der Heilige Geist, die Bibel, die Gemeinde, das ist alles schön und gut, aber bitte nur so lange gut, wie sie mich nicht in Frage stellt, wie sie nicht so anstrengend ist. Das ist ja überhaupt, ich meine, ich arbeite so viel, da kann die Gemeinde doch nicht, kann Jesus doch nicht so anstrengend für mich sein. Zum Glück hat Jesus nicht so gedacht. Muss man, habe ich auch letzte Woche gehört, man muss nicht in den Gottesdienst gehen, um zu glauben. Richtig. Komisch nur, dass das Neue Testament so daran festhält, die Versammlung bloß nicht zu verlassen. Ganz anders, als wir das heute vielleicht so gerne uns zurechtlegen. Und warum? Weil Heiliger Geist, Bibel, Gemeinde Orte der Begegnung mit Gott sind. Und damit auch der Ermutigung, der Korrektur und auch der Orientierung. Unser Glaubensdrache fliegt auch nur gegen den Wind. Man muss sicherlich nicht die Konfrontation suchen. Man muss nicht hingehen und sagen, ich bin gegen das und gegen das und gegen das und vor allem bin ich gegen dich. Das ist sicherlich nicht der Auftrag der Christen. Wir müssen die Nähe zu Jesus suchen. Das müssen wir wirklich tun. Aber weil es einen Widerspruch gibt zwischen der Vorstellung, die Jesus für unser Leben hat und der Vorstellung, die Gesellschaft für ein Leben, für unsere Gesellschaft hat, da gibt es einen Widerspruch. Und wenn wir jetzt in dieser Gesellschaft versuchen, das Leben von Jesus zu führen, dann entsteht dieser Gegenwind von ganz alleine. Wir müssen nichts dafür tun, wenn wir an manchen Orten vielleicht sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, dass Jesus das nicht möchte. Schwupps, ist der Gegenwind da. Muss man nicht suchen. Kommt ganz von alleine. Pastor Markus Weißenseel hat gesagt, wir tun uns schwer damit, entschieden Zeugnis abzulegen, weil wir verlernt haben, das Leiden um Christi willen als ein signifikantes Merkmal der Gemeinde Jesu zu erkennen. Keine Wohlfühloase, Gemeinde? Spinnt der? Signifikantes Merkmal der Gemeinde, das Leiden? Nach diesem ersten Punkt eine Frage, möchte ich Zeuge von Jesus sein? Bin ich zu diesem Opfer bereit? Wenn ja, dann geht es um die Hinwendung zu Christus. Hier bin ich, ich will die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch dich gerne haben, Jesus. Ich nehme dein Opfer für mich in Anspruch. Ich möchte die Vergebung meiner Trennung von Gott haben. Schenk mir das bitte. Das ist die Hinwendung zu Jesus. Der zweite Punkt heißt, der Heilige Geist und sein Zeugnis. Der Heilige Geist und sein Zeugnis. Ich habe einen Satz gelesen, der ein bisschen polarisiert. Ich lasse es drauf ankommen. Gerade durch das Wirken des Heiligen Geistes kommen wir erst in Bedrängnis. Gerade durch das Wirken des Heiligen Geistes kommen wir erst in Bedrängnis. Greift eigentlich ganz gut das auf, was ich vorher gesagt habe, finde ich. Ist eine steile These, aber ich glaube, dass das stimmt. Wenn ich mich Gott zuwende, dann bekomme ich von Gott seinen Geist. Und dann werde ich immer mehr den Vorstellungen Christi leben wollen, in diesen Vorstellungen für mein Leben. Und dann entsteht dieser Gegenwind. Das griechische Wort für Beistand heißt Parakletos. Paraklet, das ist ja durchaus schon bekannter. Und das hat die Bedeutung Tröster, Ermutiger, Helfer, Fürsprecher, Beistand oder Anwalt vor Gericht. Anwalt vor Gericht, gemeint ist eine Person, die zugunsten eines anderen vor Gericht auftritt. Wir kennen das aus 10.000 Millionen Filmen, wo dann plötzlich ein Augenzeuge auftaucht und der für mich am Gericht aussagt. Und die Schlacht ist gewonnen. So ungefähr. Der Herbeigerufene, der Gesuchte. Und wozu? Um Zeugnis abzulegen, und zwar in Wahrheit. In dem Predigttext ist das ja ganz spannend. Da ist das Wirken des Geistes und das der Jünger nebeneinander gestellt. Und die Verantwortung der Jünger liegt eigentlich nur darin, sich gebrauchen zu lassen vom Heiligen Geist. Das Zeugnis ist unausweichlich, weil der Heilige Geist häufiger durch andere Menschen redet als zu allen direkt. Das Zeugnis lautet, das ist ziemlich kurz, Jesus Christus ist der Messias, der Retter und er ist der Sohn Gottes. Und deswegen wurde Jesus hingerichtet. Deswegen hat ihn die Welt gehasst. Und wenn man die Verse vor unserem Predigttext liest, da steht, glaube ich, in einer Übersetzung, die ich gefunden habe, der Hass der Welt. Und wenn wir zu Christus gehören, so steht das übertragen da, dann wird uns die Welt hassen. Wieder nicht geeignet für eine Werbekampagne. Komm zu uns, dann hasst dich die Welt. Der Geist ist nicht nur Tröster, sondern eben auch Fürsprecher. Er spricht für mich. Zurück in die Zukunft, warum habe ich das so genannt? Das ist der Maßstab für die für die Zeugen ist, wir lesen das da oben, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Die haben das alles gesehen und erlebt. Die waren bei den Wundern dabei, die haben gesehen, wie Jesus übers Wasser gegangen ist, wie das Brot sich vermehrt hat. Die haben die Worte gehört, die haben alles erlebt. Und wenn sie irgendwo hingehen, dann sind das die idealen Zeugen für Christus. Das waren die ersten Jünger. Und für die Gemeinde gilt, im 1. Johannes steht das, sie soll bei dem bleiben, was von Anfang an war. Bei dem Bekenntnis, Jesus ist Gott. Jesus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn alleine durch mich, sagt Jesus. Absolutheitsanspruch. Billiger wird's nicht im Christentum. Jesus musste sterben und auferstehen zur Rettung der Welt, aber auch, damit unser Beistand kommen kann, unser Fürsprecher, der Paraklet, der Heilige Geist. Er wird immer drei entscheidende Dinge offenbaren. Er wird etwas sagen, sobald wir das zulassen in unserem Leben, zu den Dingen, die uns von Gott trennen. Sünde, sagt die Bibel dazu. Zur Sündhaftigkeit der Welt oder auch meiner sagt der Heilige Geist die Wahrheit. Als ich Christ geworden bin, ganz bewusst gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich mit dir leben, Jesus, ich gebe dir mein Leben hin, bitteschön. Da sind mir aber wirklich einige Dinge in meinem Leben aufgefallen, die waren nicht okay. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das ist genau das, was hier beschrieben ist, dass der Heilige Geist mir gezeigt hat, was mich von Gott trennt und was nicht. Der Heilige Geist wird die Wahrheit über die Gerechtigkeit Gottes immer offenbaren. Und der Heilige Geist wird auch das Gericht offenbaren. Es gibt ein Urteil für das, was wir denken, glauben, tun. Überführung von Schuld ist und bleibt eins der Kerngeschäfte der Verkündigung. Es gibt einen ganz schönen Film, ein schwedischer Film, der heißt Wie im Himmel. Da gibt es eine Szene, es geht um einen Chor in Schweden, in so einem Dorf, und da ist auch ein Pastor, leider schneidet er nicht so gut ab. Und der ist eigentlich ein Heuchler. Und seine Frau durchschaut das und irgendwann sagt sie zu ihm, du redest den Leuten ihre Schuld so lange ein, bis sie es glauben und dann kannst du ihnen die Vergebung anbieten. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die so das Christentum, die Kirche erleben. Aber es ist Missbrauch. Wenn wir meinen, wir reden in der Autorität von Jesus und wüssten, wie er denkt und wie er handeln würde, Urteile sprechen über andere, die uns nicht zustehen, dann machen wir das. Vergebung dürfen wir predigen und bezeugen, aber nicht Urteile sprechen. Ich möchte noch einmal sagen, Konfrontation brauchen wir nicht suchen. Wir müssen das nicht suchen. Es ist wichtiger zu sagen, wofür man steht, als wogegen man steht. Aber es ist wichtig zu wissen, wofür man steht. Und wenn wir angefeindet werden, passiert ja manchmal. Manchmal geht das so durch die Medien, da werden irgendwelche Leute angefeindet. Als das Christi-Will in Bremen war, da gab es massive politische Anfeindungen von Leuten, denen das zu fromm war. Und dann, was machen wir? Zurückschießen, oder? Oder so, wie hat Jesus das gemacht? Als er verurteilt war, Vater, hau ihn das doppelt und dreifach zurück. Hat er nicht gesagt, sondern gesagt, Vater, vergib ihnen, was sie tun. Die haben keine Ahnung, was die eigentlich gerade tun. Vergib ihnen das, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wollen wir wirklich Zeugen von Jesus sein? Wollen wir Nachfolger von Jesus sein, ist eigentlich die Frage, weil das beinhaltet das Zeuge sein. Wie sieht unser Zeugnis aus? Sind wir bereit, einen Bericht für Christus abzulegen, wenn wir gefragt werden? Haben wir was zu sagen? Wissen wir, was wir sagen können? Es ist nicht ganz billig, dieser Weg mit Christus. Und es ist manchmal vielleicht sogar richtig anstrengend. Aber wir haben das vorhin ja gesungen. Komm, denn jetzt ist die Zeit, wir beten an. Denn der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit ihm gehen. Jetzt mit Jesus leben bedeutet, das beste Leben zu leben, das wir haben können. Und ein Fürsprecher, der für uns da ist, der mit uns geht, unsere Mangel ausfüllt, unsere Schwäche. Außerdem ein spannendes Leben mit dem allmächtigen und lebendigen Gott. es würde niemand bereit sein, dafür zu sterben oder zu leiden, wenn die Sache nicht so gut, so richtig wäre. Ich möchte euch heute sehr einladen, euch darauf einzulassen, vielleicht wieder neu einzulassen, zu sagen, jawohl, hier stehe ich und ich will davon nicht zurückweichen. Vielleicht ist es wichtig, heute mal darüber nachzudenken, wo ihr überhaupt steht. Ich habe das die letzte Woche schon hinter mir. Ist auch anstrengend, aber sehr gut. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du alles getan hast und dass dir kein Opfer zu groß war für die Gemeinschaft mit uns. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich vor Mini-Opfern oder vielleicht kleinen Einschränkungen schon zurückweiche. Es gibt nichts Größeres, als mit dir zu leben.